In meiner Predigtreihe Gebete, die retten, schauen wir uns 5 Gebete aus dem Lukas-Evangelium an. Und letztes Mal haben wir uns eines dieser Gebete angeschaut. Das war das wortlose Gebet der Sünderin. Heute schauen wir uns das Gebet des verlorenen Sohnes an. Dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn ist eines der bekanntesten Gleichnisse, die Jesus erzählt hat. Es ist gleichzeitig eine der beeindruckendsten Geschichten der Welt überhaupt. Diese Geschichte ist sehr vielschichtig und sie ist augenöffnend. Der Vater in dieser Geschichte repräsentiert Gott. Gott, den Vater im Himmel. Die beiden Söhne in dieser Geschichte stehen für die Menschheit. Der eine Sohn ist ein bewusster Rebell und ein Sünder. Er provoziert, er verletzt den Vater und er geht möglichst weit weg von seinem Vater, um das Glück in der Ferne zu suchen. Dieser Sohn repräsentiert eben Menschen, die bewusst in Sünde leben wollen und leben, die nicht glauben, die Gottes Gebote verachten und gottlos leben wollen. Der andere Sohn steht für die Selbstgerechten, für die religiösen Menschen, die meinen, dass sie Gott durch ihre eigene Leistung, durch die religiösen Leistungen beeindrucken können und sich irgendwie selbst retten können. Menschen, die sich oft auch über andere erheben und meinen, sie wären besser und sie hätten sich bei Gott Pluspunkte oder das Heil verdient. Aber auch diese Menschen haben keine Beziehung zu Gott, keine persönliche Beziehung. Sie lieben Gott nicht, sie kennen sein Herz nicht, sie lieben nur sich selbst und sie sind selbstgerecht. Beide Söhne brauchen Vergebung und Versöhnung mit dem Vater. Der Vater liebt sie beide und er will ihnen beiden gerne vergeben. Wir werden uns heute vorrangig mit dem jüngsten Sohn beschäftigen, mit dem sogenannten verlorenen Sohn. Die Zeit reicht uns nicht, um ausführlich auf beide Söhne einzugehen. Und wir werden uns sein Gebet anschauen. Ein Gebet, das seine Beziehung zu dem Vater wieder hergestellt hat, das ihn mit dem Vater versöhnt hat. Ja, ein Gebet, das ihn eben gerettet hat. Lasst uns zunächst einmal die Geschichte lesen. Wir lesen aus Lukas 15, die Verse 11 bis 24. Und er, Jesus, sprach: Ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, mein Erbteil, das mir zusteht. Und er, der Vater, teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Und er ging in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und er kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Was für eine Geschichte, was für ein Gleichnis. Nun, die betende Person ist der verlorene Sohn. Er ist der jüngste Sohn, der Jüngere. Es gibt nur zwei Söhne, den Älteren und den Jüngeren. Und dieser jüngere Sohn verletzt den Vater mit seiner Forderung aufs Allerschlimmste. Er verlangt nämlich von seinem Vater, der noch lebt, sein Erbe. Hier und jetzt. Und er begeht damit einen schlimmen Tabubruch. Das war etwas Unerhörtes, sein Erbe zu Lebzeiten des Vaters zu verlangen. Rechtlich hatte er ganz sicher keine Möglichkeit, sein Erbe irgendwie einzufordern, aber der Vater gewährt ihm seine Forderung und zahlt ihm sein Erbe aus. Und weil der Vater fair und gerecht ist, zahlt er das Erbe beiden Söhnen aus. Das geht manchmal unter in dieser Geschichte. Der älteste Sohn bekommt sein Erbe auch. Der jüngere Sohn bricht natürlich damit seine Beziehung zum Vater und zur Familie komplett ab. De facto sagt er zu seinem Vater, für mich bist du tot. Ab jetzt existierst du für mich nicht mehr. Du interessierst mich auch nicht. Mich interessiert nur mein Erbe und das Geld. Das Geld in der Tasche macht er sich auf den Weg in die weite große Welt. Und damit beginnt das Abenteuer seines Lebens, das er sich so gewünscht hatte. Seine Träume werden wahr. Er will die Welt entdecken, er will leben, er will feiern, er will frei sein. Und am Anfang scheint alles auch super zu laufen, alles läuft wunderbar, er hat Spaß, er ist reich, er ist ein freier Mann, er hat viele Freunde, er muss nicht arbeiten. Aber das Geld ist irgendwie schnell weg, wie gewonnen, so zerronnen. Und mit dem Geld sind auch seine Freunde weg. Plötzlich sind sie alle nicht mehr da. Keiner will mit einem Habenichts, mit einem Taugenichts befreundet sein. Warum auch? Er kann nichts mehr bieten. Und der Hunger zwingt ihn schließlich, einen Job zu suchen. Er findet aber nur einen Job, den ein Jude niemals annehmen würde. Er muss es aber. Für Juden war es ein Tabu. Er wird zum Schweinehirten. Die Schweine haben bestimmte Privilegien, so lesen wir. Die können sich satt essen, aber er nicht. Er hungert. Er ist bankrott. Er ist ganz unten am tiefsten Punkt in seinem Leben angelangt. Und endlich wird er nüchtern. Endlich stellt er sich der eigentlichen Realität, in der er lebt. Und jetzt vergleicht er sein Leben mit dem Leben der Arbeiter auf dem Bauernhof seines Vaters, mit den Tagelöhnern. Und er stellt fest, die haben es viel besser als ich. Sie sind keine Söhne meines Vaters, aber wie viel besser haben sie es als ich? Sie haben satt zu essen, sie hungern nicht. Sie werden nicht erniedrigt, sie werden nicht verachtet. Ich muss zurück zu meinem Vater. Vielleicht findest du Parallelen zu deinem Leben in dieser Geschichte. Vielleicht stellst du fest, auch ich bin weit weg vom Vater, von Gott. Du dachtest, du wirst ohne Gott klarkommen in diesem Leben. Du wirst glücklich werden. Du hast auf dein Erbe gesetzt, deine Gesundheit, deinen Intellekt, deine Freunde, deine Bildung, dein Geld. Und du musst feststellen, du bist gescheitert. Du bist nicht glücklich. Deine Seele ist nicht satt geworden. Da ist ein großer Hunger in deiner Seele. Die Sünde hat dich ruiniert. Du hast dein Erbe verschleudert. Und die Leere in deinem Herzen und die Verzweiflung sind vielleicht fast unerträglich. dann musst du wissen, ohne den Vater kannst du nicht glücklich werden. Das ist eine Utopie. Ohne Gott gibt es keine Erfüllung in dieser Welt. Du darfst heute vom verlorenen Sohn lernen. Schaut, im Kopf und im Herzen des verlorenen Sohnes geschehen bestimmte Dinge vor dem Gebet, bevor er seine Bitte dem Vater gegenüber äußert. Er kommt zur Einsicht und er denkt radikal um. In seinem Kopf, in seinem Bewusstsein. Und das ist etwas, womit sich Gebete, die retten, auszeichnen. Es sind nicht einfach nur gelernte Phrasen, wie manche Menschen denken. Oft wiederholte Phrasen, Gebete, die heruntergebetet werden. Nein, Gebete, die retten, sind keine frommen Rituale. Gebete, die retten, beginnen mit dem Umdenken. Buße ist eine Umkehr um 180 Grad. Sie beginnt im Kopf und im Herzen. Das griechische Wort dafür ist Metanoia und bedeutet eben das, Umkehr, Umdenken. Umdenken. Da ging er in sich, dachte nach, traf eine Entscheidung und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Der verlorene Sohn stellt sich der Realität und er erkennt seine Verlorenheit. Ich bin verloren, ich bin am Ende. Er gesteht sich selbst ein, dass er gescheitert ist. Hier gehe ich zugrunde, hier verhungere ich. Und dann fasst der verlorene Sohn einen Entschluss. Er trifft eine Entscheidung. Auch das gehört zu einem Gebet, das rettet. Er trifft eine Entscheidung und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Er will das alte Leben, er will das fremde Land und die Schweine hinter sich lassen und zurückkehren. Zurück zum Vater, zurück zur Familie. Und er macht sich tatsächlich auf den Weg. Und der verlorene Sohn formuliert in seinem Kopf ein Gebet der Buße, das er dem Vater sagen will. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Wenn du deine Verlorenheit erkannt hast, lieber Freund, wenn du dir selber eingestanden hast, dass du gescheitert bist, dass die Sünde dich nicht glücklich macht, sondern dass sie dich versklavt hat, dann musst du eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung wird dir niemand abnehmen. Gott wird dich nicht bekehren. Diese Entscheidung erwartet Gott von dir, er legt sie in deine Hand. Er wird dich niemals zwingen, er wird dich auch nicht manipulieren. Die Entscheidung, zum Vater zurückzukehren, musst du treffen, so wie der verlorene Sohn sie getroffen hat. Und in diesem Sinne liegt dein eigenes Schicksal in deiner Hand. Viele Menschen entscheiden sich, nämlich in dem fremden Land zu bleiben. Sie sind zu stolz, um umzukehren. Sie wollen nicht zugeben, dass sie gescheitert sind. Sie wollen dem Vater nicht bekennen, dass sie gesündigt haben. Sie sind zu stolz eben, um sich und anderen zuzugeben, dass sie Hilfe und Vergebung brauchen. Jesus will dir mit dieser Geschichte Mut machen. Kehre um, verlasse das fremde Land, mach dich auf den Weg zurück zum Vater. Nun, wir kommen zum Gebet des verlorenen Sohnes und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Weiter kommt er nicht. Der Vater unterbricht ihn. Er wollte ja noch sagen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Aber dieser Satz fehlt dann hier. Ja, der junge Mann macht sich auf den Weg zurück nach Hause. Hungrig, abgerissen, schmutzig, unrasiert, gezeichnet von seinem ausschweifenden Leben. Und natürlich macht er sich Gedanken, wie wird man mich empfangen, was erwartet mich zu Hause? Wird mein Vater mich überhaupt sehen wollen? Darf ich überhaupt zu ihm? Vielleicht habe ich gar keine Chance mehr. Aber während er sich dem Bauernhof seiner Eltern nähert und ihn aus der Ferne erblickt, geschieht etwas Erstaunliches. Etwas, was sich dieser verlorene Sohn niemals, niemals hätte vorstellen können, niemals hätte träumen lassen. Er sieht seinen Vater auf sich zulaufen. Der Vater läuft ihm entgegen. Ich kann mir vorstellen, dass der junge Mann langsam geht, er ist müde, er ist unsicher, aber der Vater läuft ihm entgegen. Der Vater hat ihn gesehen aus der Ferne. Offensichtlich hielt der Vater öfters Ausschau nach seinem Sohn, in der Hoffnung, dass er eines Tages doch noch zurückkehren wird. An diesem Tag wird die Hoffnung des Vaters erfüllt. Der Vater überlegt nicht lange. Er hebt sein Gewand an. Damals trugen auch Männer Gewänder, Kleider. Er schnürt sich einen Gürtel um das Gewand, damit es nicht wieder runterfällt. Und er läuft los. Eigentlich ein Tabu in der damaligen Zeit für einen gestandenen Mann, für einen Vater. Ein Vater lief nicht. Kinder konnten laufen. Junge Männer vielleicht, aber nicht ein Vater. Doch der Vater ist nicht besorgt um seinen Ruf, um das Bild, das er jetzt machen wird. Er hat zu lange auf diesen Tag gewartet. Die Liebe zu seinem Sohn macht den Vater zum schnellen Läufer an diesem Tag. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Was für eine dramatische Szene spielt sich hier ab. Einige hundert Meter vermutlich noch vom Bauernhof entfernt. Der Vater fällt seinem abgemagerten, schmutzigen Sohn, der nach Schwein riecht, um den Hals und fängt an, ihn zu küssen. Alles, aber nur dieses hätte der Sohn sich niemals träumen lassen können. Und nach dieser stürmischen Umarmung, nach Tränen und Küssen, stammelt der Sohn sein Gebet. Vater, ich habe gesündigt. Gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ja, der verlorene Sohn bereut und bekennt seine Sünde. Er bekennt, dass er gegen den Himmel gesündigt hat und gegen den Vater gesündigt hat. Das ist eine tiefe geistliche Erkenntnis und zeugt von wahrer Buße. Du musst wissen, Sünde richtet sich immer in erster Linie gegen Gott im Himmel. Das hat der verlorene Sohn verstanden. Denn Gott hat uns geschaffen. Er erhält uns jeden Augenblick am Leben. Er gibt uns Gesundheit, er gibt uns Eltern, Fähigkeiten, Gaben, Möglichkeiten, Freude am Leben. All das sind Geschenke Gottes. Und wir danken ihm nicht dafür. Nein, wir verschwenden und wir vergeuden diese Gaben Gottes in unserem Egoismus. Wir lieben Gott nicht. Wir missachten ihn, wir missachten unsere Nächsten und beuten sie aus. Gott hat uns heilige Gebote gegeben, die uns vor Unglück schützen und bewahren sollen, die ein geordnetes, ein harmonisches Leben ermöglichen sollen. Aber wir verachten und brechen seine Gebote jeden Tag. Wir brechen die Ehe, wir leben in sexueller Unreinheit, wir lügen, wir stehlen, wir neiden, wir gönnen den anderen das Gute nicht. Und unser Herz ist verhärtet, wir werden unglücklich und klagen dann auch noch Gott für unser Unglück an. Nun, ein Gebet, das rettet, beginnt damit, dass ich meine Sünde, die ich gegen den heiligen Gott begangen habe, bereue und bekenne. Das ist wahre Buße. Aber oft richtet sich die Sünde auch gegen andere Mitmenschen, die wir verletzt haben, die wir verraten haben, die wir verachtet und gehasst haben, gegen Eltern, die wir nicht geehrt haben, gegen den Ehepartner, den wir lieblos behandelt und betrogen haben. Und dort, wo das der Fall ist, muss diese Sünde auch den Menschen gegenüber bekannt werden. Auch das versteht der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn bekennt seine Unwürde. Er bekennt, dass er keinen Anspruch auf die Vergebung des Vaters hat. Wie auch? Und er rechnet gar nicht mehr mit der Wiederherstellung der Beziehung. Er sagt, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Im Grunde genommen sagt der verlorene Sohn, Vater, du musst mich bestrafen. Das habe ich verstanden. Ich habe Strafe verdient. Ich habe alles kaputt gemacht. Die Beziehung zerstört. Ich habe dich so tief beleidigt und gekränkt. Ich habe dein so hart verdientes Vermögen verprasst. Und es ist nichts mehr übrig geblieben. Hier stehe ich nun abgerissen mit leeren Händen vor dir. Du kannst mich nicht mehr als Sohn annehmen. Ich weiß das. Und ich erwarte es auch nicht. Er bringt keine Ausreden, keine Rechtfertigung, nur ein Eingeständnis seines Scheiterns und seiner Unwürde. Aber weiter kommt er nicht, haben wir gemerkt. Er hatte ja noch vor zu sagen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner, aber der Vater unterbricht sein Gebet. Der Vater hat verstanden, mein Sohn hat es begriffen. Mein Sohn hat es begriffen. Er versteht, was er getan hat. Er ist zur Einsicht gekommen. Diese Worte seines Sohnes müssen wie Musik in den Ohren des Vaters geklungen haben. Nicht, dass der Vater den Sohn beschämen will. Nein, nein. Er stellt ihn nicht bloß. Er sagt nicht zu seinen Knechten, schaut mal auf diesen Taugenichts, wie er aussieht. Folgt bloß seinem Beispiel nicht. So wird es euch auch ergehen. Das alles macht der Vater nicht. Nein. Aber der Vater weiß, wenn der Sohn nicht verstanden hat, wie tief er gefallen ist, wie tief und sehr er den Vater verletzt hat und dass er in erster Linie gegen Gott gesündigt hat und dass seine eigene Entscheidung ihn ins Unglück gestürzt hat. Wenn er das nicht verstanden hätte, dann wird er nach einer gewissen Zeit den gleichen Fehler machen und sich erneut ins Unglück stürzen. Das weiß der Vater. Und deshalb freut er sich über dieses Gebet der Buße. Der Vater hat gehört, der Sohn ist zur Einsicht gekommen. Er hat aufrichtig Buße getan und bereut. Das genügt. Das ist es, worauf der Vater so lange gewartet hat. Und jetzt unterbricht der Vater den Sohn. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her. Zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb. Schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Das ist die Antwort auf das Gebet des verlorenen Sohnes. Vergessen wir nicht, dass der Vater in dieser Geschichte den Charakter unseres himmlischen Vaters widerspiegelt. Mit diesem Gleichnis stellt uns Jesus unseren himmlischen Vater vor. So ist Gott. So wie der Vater in dieser Geschichte auf die Bitte seines Sohnes reagiert, so reagiert der himmlische Vater auf dein Gebet der Buße. Der Vater antwortet auf das Gebet seines verlorenen Sohnes erstens mit Vergebung. Ja, er hat ihm vergeben, sofort. Das wird sichtbar in dem Mitleid des Vaters für seinen Sohn. Er sieht ihn kommen, er läuft ihm entgegen. Das wird sichtbar in der Umarmung, in den Küssen. Alles ist vergeben, bevor der Sohn beginnt zu reden. Es wird sichtbar in dem teuren, sauberen Gewand, das beste Gewand, das er ihm anziehen lässt. Das Kleid des alten Lebens, der Schmutz, der Sünde ist weg. Ein strahlendes, sauberes Gewand wird ihm angezogen. Der Vater antwortet auf das Gebet seines verlorenen Sohnes auch mit der Wiederherstellung der Beziehung. Er wird wiederhergestellt als Sohn und Erbe. Alles ist so, wie es einmal war. Sie wird sichtbar, diese Wiederherstellung, durch den Ring, den der Sohn vom Vater erhält. Der Sohn wird also in die Familie wieder aufgenommen, als rechtmäßiger Sohn und Erbe. Erstaunlich. Obwohl er sein Erbe schon verprasst hatte. Er erhält den Familienring. Er gehört dazu mit allen Rechten eines Sohnes. Nein, nein, der Vater bestraft ihn nicht. Er akzeptiert auch nicht die Bitte des Sohnes, ihn als Tagelöhner aufzunehmen. Er wird als Sohn in die Familie integriert. Er wird mit Würde und Liebe empfangen. Er kommt als Bettler, abgerissen, barfuß. Der Vater verleiht ihm neue Würde. Er ist kein Bettler mehr. Das wird auch sichtbar durch die Schuhe, die der Sohn erhält, und dann durch die Feier, die der Vater jetzt veranstaltet zum Anlass des Tages. Ein Fest wird gefeiert. Der Sohn ist heimgekehrt. Das muss ausgiebig gefeiert werden. Dieses Fest veranschaulicht diese dramatische, unvorstellbare Wende, die nur die Liebe des Vaters ermöglicht hat. Der Sohn hätte nichts dazu beitragen können. Aber der Vater, seine Liebe, ermöglicht dieses Fest. Statt Ablehnung, Annahme. Statt Tadel und Moralpredigt, Küsse und Umarmungen. Statt Verachtung, Verleihung neuer Würde, mit einem teuren Gewand, Familienring, Schuhen an die Füße. Statt Trauer und Tränen, Rindersteak und fröhlicher Gesang. Statt verdienter Verurteilung, eine fröhliche Feier. So ist Gott. So ist Gott. Aber was passiert mit dem ältesten Sohn, der zu Hause geblieben war? Wir haben nicht die Zeit, heute ausführlich über ihn zu reden, aber in der Geschichte weiter erzählt Jesus, dass der älteste Sohn sauer ist. Er ist total unglücklich. Er macht dem Vater jetzt Vorwürfe. Er geht nicht ins Haus, er will nicht mitfeiern, er ist eifersüchtig. Er gönnt dem jüngeren Bruder diese Feier nicht und er freut sich überhaupt nicht, dass er zurückgekommen ist. Lieber Freund, nennst du dich Christ und bist vielleicht Mitglied dieser Gemeinde? Freust du dich auch, wenn verlorene Menschen heimkehren? Hier bei uns in der Gemeinde erleben wir das ja häufig. Freust du dich über die Kennenlernabende, die heute Abend wieder beginnen werden, die wir regelmäßig abhalten, in denen Menschen aus verschiedenen Hintergründen, gesellschaftlichen Schichten berichten, wie sie zurück zum Vater gefunden haben? Oder bist du skeptisch, auf Distanz, unzufrieden? Vielleicht beschwerst du dich sogar und sagst, ich bin schon seit 30 Jahren Christ, ich habe diese Gemeinde mit aufgebaut und jetzt kommen diese neuen Sünder und überfluten die Gemeinde. Ja. Sie haben dieses Haus nicht aufgebaut, sie haben nicht dafür gespendet, sie kennen die Geschichte dieser Gemeinde nicht. Sie haben noch gar nicht begriffen, was es heißt, Christ zu sein. Und dieser ehemalige Drogenabhängige, diese Frau aus der okkulten Szene, die soll jetzt mit mir auf einer Stufe stehen. Diese Menschen sollen mit mir zusammen singen, beten und Gott dienen, vielleicht in einem Chor, in der Kinderarbeit. Und wohin mit all diesen Menschen? Das Haus ist ja eh schon voll. Sie sollen woanders hingehen. Ich kann mich über dieses Wachstum nicht freuen. Wenn du so denkst, dann ähnelst du dem ältesten Sohn aus dieser Geschichte. Du hast keine lebendige Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Du hast das Herz deines Vaters im Himmel überhaupt nicht verstanden. dann schließt du dich selbst aus der Familie aus und kannst nicht mitfeiern. Dann gilt der Aufruf auch an dich. Tu Buße, kehr um zum Vater. Wie der jüngere Sohn. Du bist nicht besser. Lerne vom verlorenen Sohn, dich zu demütigen und aufrichtig deine Selbstgerechtigkeit und Sünde zu bereuen. Nun, ob du dem ältesten Sohn oder dem jüngeren Sohn ähnelst, wie kannst du beten, um gerettet zu werden? Lerne vom verlorenen Sohn. Bete so, wie er gebetet hat. Stelle dich der Realität. Ja, erkenne und bereue deine Sünde, dein liebloses, hartes Herz. Fass einen festen Entschluss. Ich will zum Vater zurückkehren. Bekenne ihm deine Sünde. Bitte ihn um Vergebung. Komm zu ihm im Bewusstsein, dass du der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter bist und dass du von dir aus nichts bringen kannst und auf deine Leistung nicht stolz sein kannst, sondern dich schämen musst. Und das Ergebnis deines Gebetes wird dasselbe sein wie bei dem verlorenen Sohn. Der Vater wird dir um den Hals fallen und dich küssen. Er wird dir ein neues, sauberes Gewand anziehen, das Kleid der Gerechtigkeit seines Sohnes Jesus Christus. Jesus hat am Kreuz für deine Sünde bezahlt und deshalb kann der Vater dir vergeben und dich neu einkleiden. Der Vater wird dich in die Familie aufnehmen. Er wird dich zu seinem Sohn oder zu seiner Tochter machen, mit allen Rechten. Du wirst sein Erbe werden. Er wird dich nicht verachten. Er wird dich nicht beschämen, er wird dir um den Hals fallen und dich küssen. Und dann wird er ein Fest veranstalten zum Anlass des Tages, eine Feier, weil du heimgekehrt bist. Und der ganze Himmel wird sich mitfreuen und wir, die Gemeinde Gottes hier, werden uns mit dir zusammen freuen. Jesus sagt nämlich in dem Abschnitt vor unserem Gleichnis, in Vers 10, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. In einem Videopodcast spricht der amerikanische Neurochirurg Dr. Michael Egnor mit dem Apologeten Sean McDowell. Er spricht über die Beweise, dass der Mensch nicht nur Körper ist, sondern auch Seele als Neurochirurg. Er sagt, dass er als Atheist überzeugt war, dass die Wissenschaft, die Medizin alle Geheimnisse auf die alle Antworten auf die Geheimnisse des Lebens hat. Und er wollte deshalb unbedingt Neurochirurg werden, um die letzten Geheimnisse im Hinblick auf das Gehirn des Menschen zu entschlüsseln. Allerdings, sagt er, musste er nach mehreren tausend Operationen feststellen, dass Menschen auch mit massiven Gehirnschäden immer noch ganz normal funktionieren können. Spricht da von einer Frau zum Beispiel, die hatte nur ein halbes Gehirn, aber sie war sehr intelligent, führte ein ganz normales Leben. Es gab eben viele Wunder, die die Wissenschaft und die Medizin überhaupt nicht erklären konnte. Was ihn aber dann endgültig überzeugt und zum Glauben gebracht hat, war ein persönliches Erlebnis. Er bekam nämlich einen Sohn, bei dem alle Anzeichen darauf hindeuteten, dass er von starkem Autismus betroffen war. Und in den ersten 6 Monaten seines Lebens zeigte er keine Reaktionen, wenn man versuchte, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er sah keinem in die Augen, stellte keinen Augenkontakt her, er lächelte nicht, er reagierte nicht auf die Stimmen der Eltern. Dr. Egnor erzählt weiter, er sagt, diese Perspektive machte mich sehr betroffen. Das war das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können. Mein Sohn wird vermutlich nie eine Beziehung zu mir aufnehmen können. Er wird nie mit Liebe auf meine Liebe antworten können. Er wird mich wie einen Gegenstand, wie ein Möbelstück behandeln. Eines Tages war ich sehr frustriert. Nachdem ich in einem Krankenhaus einen Patienten behandelt hatte, ging ich in die Kapelle im Krankenhaus, kniete nieder und betete. Gott, ich weiß nicht, ob du existierst. Und es ist auch nicht meine Praxis zu beten. Aber wenn es dich gibt, könntest du bitte diese Last von mir nehmen? Diese Last kann ich nicht tragen, sie ist zu schwer für mich. Ich kann es nicht ertragen, einen Sohn zu haben, der mich niemals wahrnehmen wird, der so handeln wird, als gäbe es mich nicht. Und dann hörte ich eine Stimme. Sie war sehr klar. Es war nicht meine Stimme. Und diese Stimme sagte, aber genau so behandelst du mich. Und dann bin ich zusammengebrochen. Und ich habe gesagt, Gott, vergib mir. Ich werde dir das nicht mehr antun. Ich werde mich dir gegenüber nicht mehr wie ein Autist verhalten. 3 Tage später wurde mein Sohn 6 Monate alt. Er sah mich zum ersten Mal an und lächelte. Heute ist er ein intelligenter, junger Mann und studiert Jura. Wie behandelst du Gott? Wie ein Autist? Er will eine Beziehung zu dir haben. Er will, dass du ihm in die Augen schaust. Er will dir sagen, dass er dich liebt. Und er will, dass du ihm mit Liebe antwortest. Behandelst du deinen Schöpfer wie ein Autist? Beuge dich heute vor ihm. Schau ihm in die Augen. Bekenne ihm deine Schuld und nehme seine Liebe dankbar an.